Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Amen. Liebe Gemeinde, der Abschnitt, der heute dieser Predigt zugrunde liegt, steht in 1. Korinther Kapitel 14. Strebt nach der Liebe. Bemüht euch um die Gaben des Geistes, am meisten aber um die Gabe der prophetischen Rede. Denn wer in Zungen redet, der redet nicht für Menschen, sondern für Gott. Denn niemand versteht ihn, vielmehr redet er im Geist von Geheimnissen. Wer aber prophetisch redet, der redet den Menschen zur Erbauung und zur Ermahnung und zur Tröstung. Liebe Brüder, seid nicht Kinder, wenn es ums Verstehen geht, sondern seid Kinder, wenn es ums Böses geht. Im Verstehen aber seid vollkommen. Im Gesetz steht geschrieben, ich will in anderen Zungen und mit anderen Lippen reden zu diesem Volk, und sie werden mich auch so nicht hören, spricht der Herr. Darum ist die Zungenrede ein Zeichen nicht für die Gläubigen, sondern für die Ungläubigen. Da ist jetzt Israel gemeint. Die prophetische Rede aber ein Zeichen nicht für die Ungläubigen, sondern für die Gläubigen. Wenn nun die ganze Gemeinde an einem Ort zusammenkäme und alle redeten in Zungen, es kämen aber Unkundige oder Ungläubige hinein, das sind dann Nichtchristen oder Israelis gemeint, würden sie nicht sagen, ihr seid von Sinnen? Wenn sie aber alle prophetisch redeten und es käme ein Ungläubiger oder Unkundiger hinein, der würde von allen geprüft und von allen überführt. Was in seinem Herzen verborgen ist, würde offenbar. Und so würde er niederfallen auf sein Angesicht, Gott anbeten und bekennen, dass Gott wahrhaftig unter euch ist. Soweit der Abschnitt. Was ist das Ziel des Paulus? Dass Menschen, wenn sie unter uns sind im Gottesdienst, wenn sie bei uns sind im Gespräch mit uns, letztlich das machen, wie es hier heißt, und sie werden niederfallen auf ihr Angesicht, Gott anbeten und bekennen. Das bedeutet, sie wechseln ihre Lebenseinstellung, sie wechseln den Herrn, der bisher über sie regiert hat, hin zu Jesus, dass jetzt Jesus über sie regiert. Darum geht es Paulus. Er will Menschen gewinnen. Das ist sein Streben und auch das Streben, was Kirche ausmacht, auch wenn sie es nicht immer tut an vielen Stellen. Aber hier in Dettingen wollen wir es, dass Menschen den Mut finden, sich zu verändern, Christus zu finden und ihm nachzufolgen. Und jetzt bespricht das Paulus vor dem Hintergrund eines Durcheinanders in dieser Gemeinde in Korinth. Wenn es um diese Geistesgaben geht, ist Paulus nicht alles gleich heilig. Da macht er Unterschiede. Interessant ist, woran er dies festmacht. Was immer ein Glied der Gemeinde in der Gemeinde an Gaben einbringt, es wird daran gemessen, ob diese Gabe erbaut, Menschen ermutigt. Oder eben, ob das, was ein Mensch einbringt, Menschen enttäuscht, belastet, nach unten haut. Das ist oft so, wenn dann eine Verkündigung sehr gesetzlich wird. Gesetzlich heißt, oh, jetzt muss ich wieder so viel machen, damit ich vielleicht doch noch in den Himmel komme. Oder ob die Predigt oder die Andacht aufbauend ist, vom Evangelium her ermutigend ist. Ja, ich gehe meinen Weg weiter, auch wenn ich wieder einen Fehler gemacht habe. Aber Jesus steht zu mir und er bringt mich ans Ziel. Dann bin ich voller Zuversicht. Das ist ein wichtiges Kriterium, welches Paulus nennt, Wenn ihr auftretet in eurer Gemeinde, dann bitte mit welcher Gabe auch immer, aber erbaut die Gemeinde. Das zweite Kriterium heißt ermahnt. Und ermahnen heißt, wenn ich sehe, dass der eine oder der andere plötzlich auf irgendwelchen Wegen geht, die einfach nicht mehr die guten Wege eines Christenlebens sind, dann soll man diesen Menschen ermahnen, und das heißt, sich unter die hilfreichen Lebensordnungen Gottes zu stellen. Das ist auch das Wort für diese neue Woche. Kommt her zu mir alle, die ihr mühselig und beladen seid. Wann wird man mühselig und beladen? Wenn man außerhalb der Lebensordnungen Gottes lebt. Wenn man denkt, man muss nicht ausreichend schlafen, 5 Stunden genügen, so habe ich es meiner Predigt gehört. Wenn ihr wirklich Christen seid, müsst ihr nie mehr als 5 Stunden schlafen. Das ist eine Botschaft, wie soll ich sagen, die ist mindestens grenzwertig. Das geht ja gar nicht. Ja, das Schlafbedürfnis ist in der Regel mehr. Natürlich in Krisenzeiten, da kann man manchmal nachts nicht schlafen, weil man voller Sorge ist. Aber die Lebensordnung Gottes heißt, ausreichend schlafen, ausreichend erholen, dann kannst du auch eher deinen Alltag bestehen. Und wer das nicht einhält, der muss sich nicht wundern, wenn er mühselig und beladen wird. Das meint dieses Ermahnen, dass man sich gegenseitig unterstützt, so zu leben, wie Gott es von uns gedacht hat. Und dann noch das dritte Kriterium, welches Paulus hier anlegt, an alles, was wir in der Gemeinde tun, tröstet. Und trösten, da geht es um einen Zuspruch. Dass wenn ich irgendwo hingehe, ich erbaut werde, ermahnt werde, aber auch getröstet werde. Und das heißt, denk dran, was du vor Gott bist, wie Gott über dich denkt. Manche Christen kriegen da Zustände. Ja, wie denkt es Gott über mich? Kann ich denn da bestehen? Da kann ich immer nur sagen, fürchte dich nicht. Wie dieses schöne Wort heißt, fürchte dich nicht. Ich habe dich erlöst. Ich habe dich bei deinem Namen gerufen. Du bist mein. So denkt Gott über uns. Durch Jesus ist das seine Entscheidung. Er schaut uns immer durch die Brille der Liebe von Jesus zu uns an. Und damit kommt der Apostel zu einer ganz anderen Hierarchie der Gaben als viele Mitglieder in dieser korinthischen Gemeinde. Dort waren die sogenannten transrationalen Gaben ganz hoch im Kurs. Und allen voran war die Gabe der Zungenrede hoch im Kurs, der Glossolalie. Dann kamen die Heilungswunder und dann kamen die Krafttaten. Da waren die Leute begeistert. Je mehr scheinbar Gottes Geist wirkt, desto geistlicher ist alles. Und dann war die Erfahrung, die man da machte, das Nonplusultra eines Christen. Und das Wort, auch die Korrektur durch das Wort Gottes, war dann gar nicht mehr so von Bedeutung. Misst man diese an den Kriterien des Paulus, gibt es eine andere Reihenfolge. Prophetische Rede, zuerst und ganz am Schluss die Zungenrede. Warum? Weil Zungenrede den Gläubigen selber erbaut und nicht die Gemeinde. Und sein Prüfkriterium ist, die Gemeinde soll erbaut werden, zuerst. Und dann natürlich auch jeder Einzelne. Und wenn Zungenrede in der Gemeinde vorkommt, dann nur mit Auslegung, damit die Gemeinde doch etwas davon mitbekommt. Und dann die prophetische Rede. Was ist damit gemeint? Zunächst haben wir ja das Bild des alttestamentlichen Propheten vor uns. Und der alttestamentliche Prophet, er redet aufdeckend, in dreifacher Weise. Er sagt den Menschen, die er anspricht, die Zusammenhänge der Vergangenheit, die Zusammenhänge der Gegenwart und die Zusammenhänge der Zukunft. Also Prophetie heißt aufdecken, nicht nur vorhersagen, sondern aufdecken. Und da haben wir ja einen Prototypen sozusagen, der Nathanael, der dem David die Augen auftut und er dann plötzlich hören muss, du bist der Mann. Und das versteht er dann, der David. Und das ist die Urform des Propheten. Der Prophet ist der einzige Geistbegabte im Alten Testament und deshalb steht er sogar über dem König und darf dem König wirklich ins Gesicht hinein sagen, du irrst. Es war riskant, weil ein König konnte so machen oder so machen. Und ein Prophet war eine nicht hinterfragbare Autorität. Und wie ist es jetzt im Neuen Testament? Da heißt es ja so, jeder, der Jesus als seinen Herrn bekennt, hat den Geist Gottes. Da haben wir also nicht nur einen, der den Geist Gottes hat, sondern da haben wir alle, die wir Jesus als unseren Herrn bekennen, diesen Geist Gottes, ohne den wir das nicht bekennen könnten. Und eben, weil alle den Geist Gottes haben, kann im Neuen Testament keiner mehr einen absoluten Anspruch über den anderen haben. Das geht nicht mehr. Sondern die Gemeinde hat den Auftrag, zu prüfen, was all die, die da vorne stehen oder vorne sitzen oder wie auch immer, von sich geben. Die Gemeinde hat einen Prüfauftrag. Sie prüft den Propheten. Und natürlich auch im Neuen Testament redet ein Prophet, wenn er so redet, aufdeckend. Das ist seine Aufgabe, dass er Zusammenhänge erklärt, Zusammenhänge kundtut, aber immer so, dass die Gemeinde das auch prüfen kann. In Korinth war also ein großes Durcheinander. Die einen, die sahen diese ganz besonderen Gaben im Vordergrund, was aber nicht alle erbaut hat und die Gemeinde vergaß, dass sie das Prüfamt hat, so wie heute wir das auch haben dürfen. Also wenn zu mir jemand sagt, Wilfried, mir ist innerlich durch den Geist Gottes über dich klar geworden, dann sage ich, schön, mal gucken, ob es auch zu mir passt. Einmal habe ich erlebt, in unserer Gemeinde ruft mich jemand an und sagt mir, Wilfried, uns ist im Hauskreis klar geworden durch den Geist Gottes, dass du am 23. März bei uns den Hauskreisabend hältst. Habe ich gedacht, also jetzt, wie reagiere ich dann? Habe ich gesagt, ich habe ja auch den Geist Gottes. Dann sage ich, jetzt muss ich mal zuerst mal gucken, was der Geist Gottes mir bis jetzt gezeigt hat auf den 23. März hin. Und dann gucke ich nach im Kalender und sage, tut mir leid, da hat er mir schon was anderes gesagt. Das hat natürlich nicht in das Muster gepasst, dieses Glaubensstils. Aber so wirkt das manchmal wie ein Druck. Ja, ein Druck auf mich. Und das darf nicht sein. Und so darf auch niemand einen Anspruch über uns erheben. Das ist einfach nicht in Ordnung. Sondern wir sind alle selber in Verbindung mit Gott. Warum ist denn das so in Korinth gekommen? Dass man diese besonderen Gaben als die absoluten Gaben sieht. Durch ein griechisches Denken. Die kommen ja alle auch aus dem griechischen Denken. Und wenn man die Kulte, also die anderen Religionen, die es damals gab, ringsrum anguckt, dann gab es ein griechisches Ideal, wenn es um Religion geht. Verstand raus, Ekstase und Geist Gottes rein. Und wenn im Bacchuskult einer zu viel Wein getrunken hat und er jetzt sozusagen auf dem Boden liegt und sich wälzt und nicht mehr kann, dann war das für die Griechen in ihrem Erleben das Nonplusultra religiösen Erlebens. Und wenn der dann auch noch was von sich gegeben hat, dann haben die gedacht, jetzt ist der Geist unmittelbar da. Das ist Irrtum. Ja, und dagegen kämpft der Paulus an und sagt, bitte, jetzt seid ihr Christen geworden, aber so machen wir es nicht als Christen. Sondern bei uns, wenn es um Jesus geht, geht so rum. Zuerst mal der Verstand rein, das Nachdenken, so erkennt man Jesus am Kreuz. Und dann natürlich könnt ihr auch diese Gaben haben, aber prüft es, ob es auch die Gemeinde erbaut. So habe ich das verstanden bisher. Warum Paulus gegen dieses geistliche Elite-Denken vorgeht und sagt, das darf bei euch nicht sein. Und es ist die Frage, was hält denn Paulus dagegen? Und dann nennt Paulus ein wichtiges Kriterium für alle, für die Schwärmer und die Nüchternen, für die Jungen und die Alten, für die Eltern und die Kinder, indem er einfach feststellt, strebt nach der Liebe. Punkt. Ist das Ausdruck der Liebe, die euch verbindet, dass ihr so miteinander in Konkurrenz tretet? Nein, definitiv nicht. Und wenn man sich mal klar macht, was heißt denn das Streben nach der Liebe? Wie geht es uns, wenn wir geliebt werden? Wenn da ein Mensch ist, der uns so annimmt, wie wir sind, und bei dem wir uns so zeigen dürfen, wie wir sind, das ist einfach etwas sehr, sehr Wohltuendes und Aufbauendes. Wir dürfen sein, wie wir sind. Da ist jemand, der uns anerkennt und auch loben kann, was wir tun. Nicht, dass er immer alles für gut heißt, was wir tun, aber er sieht immer wieder auch die Dinge, die gut sind. Und sieht uns die Fehler nach und vergibt uns. Wenn man so einen Menschen hat, dann spürt man, was Liebe bedeutet. Dass da einer ist, der mich nimmt, wie ich bin. Wohl dem, der einen solchen Menschen hat. Höchstens einen. Manche haben ja mehr davon. Was heißt das jetzt, diese Liebe, strebt nach der Liebe? Das heißt, dass auch wir in unserer Gemeinde üben müssen, auch wenn wir unterschiedliche Glaubensstile haben, dass wir immer fragen, wo wird spürbar, dass wir uns gegenseitig annehmen, wie wir sind in dieser Liebe. Natürlich, wenn wir irren, dann braucht es zwischens einen, der uns ermahnt. Natürlich, wenn ich traurig bin, dann braucht es auf jeden Fall jemanden, der mich tröstet und ermutigt. Aber Gott ist es, der das vormacht. Und so stellt Paulus zwischen diesen, in diesen drei Kapiteln, Römer 12 und 1. Korinther 12 und 1. Korinther 14, stellt er mitten hinein dieses wunderschöne hohe Lied der Liebe. Das kennt er ja, wenn er sagt, die Liebe. Ja, sie ist alles, sie prägt alles. Und sagt, das ist das Kriterium, wie ihr miteinander umgehen sollt, dass ihr euch einander lieb habt. Und ganz praktisch heißt das, für Paare genauso wie für uns in der Gemeinde, wenn ich diese Liebe Gottes im Alltag in unserer Gemeinde leben will, ich nehme dich, wie du bist. Muss man üben. Nicht alle sind so, wie soll ich sagen, mein Favorite. Ja, es gibt da manchmal Menschen, wo ich denke, wenn ich jetzt im Rewe einkaufe, räume auch, wenn der jetzt nicht gerade kommt. Sie ist nicht ganz so geistlich, das weiß ich auch, aber menschlich hat man halt manchmal solche Gefühle. Und dann wird das eben auch spürbar. Ja? Ich sehe ihn jetzt, gehe trotzdem auf diesen Menschen zu, gebe ihm die Hand, schwätze mit ihm. Das gehört dazu zum Gemeindeleben. Und das andere, wenn ich diese Liebe lebe, ich will dich nicht ändern, du wirst schon dich ändern. Du wirst das selber rausfinden. Ich muss da nicht auch noch Druck ausüben. Und das andere ist, wenn ich die Liebe leben will, ich halte dir alte Sachen nicht vor. Was immer da auch war. Ich weiß, welche Verletzungen, ich weiß nicht viele, aber ein paar weiß ich Verletzungen, die in unserer Gemeinde schon entstanden sind, untereinander. Und ja, das ist auch jetzt eingeprägt werden durch Gottes Geist, dass ich irgendwann die Entscheidung treffe, ich will den anderen nehmen, wie er ist, und dann will ich auch alte Sachen dem anderen nicht mehr vorhalten. Das geht manchmal fast über unsere menschliche Kraft hinaus. Aber dazu sind wir Christen, dass wir dann aufsehen zu Jesus und uns klar machen, der nimmt ja auch mich, wie ich bin, und hält mir auch keine alten Sachen vor, sondern er liebt mich so, wie ich bin. Also da haben wir noch einiges zu tun, auch in unserer Gemeinde. dass wir nicht immer nur auf die zugehen, die uns so liegen, sagen wir mal so, ja, und die wir sympathisch finden, sondern die wir manchmal auch als mühsam sehen. Vielleicht geht der eine oder andere nachher noch runter zum Schnitzelessen. Ja, da ist ja Gottesdienst unterm Kirchturm, da gibt es was Gutes. Wie wäre es, wenn wir mal gezielt zu denen setzen, wo wir denken, hoffentlich sind sie heute nicht da. Dann könnten wir jetzt mal ganz praktisch das einüben, was der Paulus hier uns mitgeben will. Soweit ich ihn richtig verstanden habe. Strebt nach der Liebe. Amen.